Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Und hier ist Sandra Pfister. Guten Tag. Wer jemanden sucht, der kleinere Elektrogeräte noch repariert, der kann oft lange suchen. Neu kaufen ist meistens billiger als reparieren. Das ist eine große Verschwendung und deshalb will die EU-Kommission das ändern. Wir kennen die Bilder, die Seen am Alpenrand, die haben im Moment und auch im Winter teilweise schon nur halb so viel Wasser wie sonst. Winterdürre in Italien, Winterdürre in Frankreich und auch in Großbritannien, wo es doch angeblich dauerregnet. Überall fehlt Wasser, selbst bei uns in Deutschland und zwar jetzt schon. Bleibt das so und was können wir tun? Weltweit haben Menschen noch ganz andere Probleme, nämlich gar kein Trinkwasser oder keine sanitären Anlagen. Heute startet in New York die große Wasserkonferenz der Vereinten Nationen, die daran will. Was kann sie ausrichten? Das besprechen wir gleich. Ist der Akku schwach? Dann weg mit dem Handy. Geht bei der Lampe der Schalter kaputt, wandert das ganze Ding auf den Müll. Wir haben uns daran gewöhnt teilweise, dass Alltagselektronik, dass wir die lieber neu kaufen. Kostet auch teilweise weniger, als sie zu reparieren, zumal das kaum noch ein Händler macht, reparieren. Die EU-Kommission will in der ganzen EU jetzt ein Recht darauf einführen, das eigene Elektrogerät repariert zu bekommen. Wie das gehen soll, das fragen wir Caroline Born in Brüssel. Caroline, was ist denn darüber bereits bekannt?
Es ist bekannt, dass die Kommission mit ihrem Vorschlag heute anregen will, dass mehr repariert wird, damit weniger Produkte und Geräte weggeworfen werden. Sie haben es schon erwähnt, die Reparatur ist oft kompliziert, weil zum Beispiel Ersatzteile fehlen und weil es teuer ist, weil es lange dauert. Und da gibt es verschiedene Gesetzesinitiativen, die auch unter anderem die Idee verfolgen, dass Produkte insgesamt langlebiger werden sollen. Da gab es schon letztes Jahr die Ökodesign-Richtlinie dafür. Insgesamt will man dafür so eine Kultur des Reparierens schaffen. Und was die Kommission heute wahrscheinlich vorschlagen wird, ist die Warenverkaufsrichtlinie zu ändern. Das bedeutet, wenn ich mir ein Handy kaufe, dann gilt da in der Regel die Gewährleistung, also die gesetzliche Garantie, nicht zu verwechseln mit der freiwilligen Herstellergarantie. Die gilt generell meistens für ein Jahr. Und in der Zeit bekomme ich dann, wenn das Handy kaputt geht, kostenlos vom Hersteller ein neues Handy oder es wird mir repariert. Und da will die Kommission ran. Also sie möchte, dass in so einem Fall das Recht auf die Reparatur Priorität hat. Also der Hersteller muss reparieren, außer er beweist, dass so eine Reparatur teurer wäre. Also in so einem Fall, wo das Handy vollkommener Schrott wäre.
Welche Kritik gibt's daran?
Also insgesamt habe ich bisher viele Stimmen gehört, die es begrüßen, dass es jetzt kommt, das Recht auf Reparatur. Es hätte ja schon vor fast einem Jahr eigentlich von der Kommission vorgeschlagen werden sollen. Die Grünen-Abgeordnete Anna Cavazzini findet es insgesamt gut, sagt aber, es fehlt in diesem Recht auf Reparatur ein Reparaturindex.
Wir wollen, dass Verbraucherinnen und Verbraucher auf einen Blick sehen können, ob das Produkt leicht oder schwer zu reparieren ist. Außerdem hatte ich mich dafür eingesetzt, dass die Gewährleistung an die Lebensdauer der Produkte angepasst wird, sodass wir zum Beispiel ein Handy auch noch in 5 Jahren leicht und kostengünstig reparieren können.
Und dafür will sich Cavazzini jetzt in den kommenden Verhandlungen einsetzen. Ich hatte es ja erwähnt, es gibt dazu verschiedene Gesetzesinitiativen. Und jetzt erwarten wir heute erstmal den einen Vorschlag der Kommission.
Die Kommission legt heute noch was vor, nämlich einen Vorschlag, wie sie gegen Greenwashing vorgehen will. Was kommt da?
Also die Kommission geht davon aus, dass viele Verbraucherinnen und Verbraucher eigentlich nachhaltig kaufen wollen, aber unsicher sind, was so Versprechen über die Umweltverträglichkeit von Produkten überhaupt bedeuten, wie zum Beispiel so ein Produkt verbraucht halb so viel CO2 wie herkömmliche Produkte. Und da möchte man Verbraucher vor Greenwashing schützen, indem man einerseits Regeln aufstellt, also dass solche Aussagen überhaupt getroffen werden können in der Werbung und andererseits auch für die Öko-Labels. Die sollen insgesamt vertrauenswürdiger werden, also leichter überprüfbar.
Caroline Born, danke. Sie werden ja dann weiter für uns darüber berichten, was dabei am Ende rauskommt. Die Menschen graben sich in gewisser Weise selbst das Wasser ab. Weltweit leidet schon jetzt jeder zweite bis dritte gelegentlich darunter, dass er kein Wasser zum Trinken, Kochen oder Waschen hat. In den nächsten Jahren werden es mehr werden. Die Autoren des UN-Weltwasserberichts, da ist die Tinte gerade erst trocken, die schreiben, eine weltweite Wasserkrise stehe unmittelbar bevor. Was das bedeuten könnte, sagt Susanne Krause.
Auf eine globale Wasserkrise steuere die Menschheit zu, die jeden lebenden Organismus auf unserem Planeten bedrohe. So fasst Richard Connor, Hauptautor des Weltwasserberichts, den Inhalt der aktuellen Ausgabe zusammen, deren Titel »Den Wandel beschleunigen«. Aus gutem Grund, so Connor. Der Verbrauch der Süßwasserressourcen in der Welt steigt jährlich um rund 1% an. Das dürfte während der nächsten 30 Jahre im selben Tempo weitergehen. Die gestiegene Nachfrage konzentriert sich im Wesentlichen auf Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen. Angesichts der schon heute schwierigen Lage wirkt diese Perspektive umso erschreckender.
10% de la population mondiale vit dans les pays où le stress hydrique est élevé ou critique.
10% der Weltbevölkerung lebt in Ländern mit hohem oder gar kritischem Wasserstress. Die Lebensbedingungen von bis zu 3,5 Milliarden Menschen sind mindestens einen Monat pro Jahr von Wasserstress geprägt. Aufgrund des Klimawandels wird die saisonbedingte Wasserknappheit in den Regionen, wo heute noch Süßwasser im Überfluss vorhanden ist, zunehmen und sich dort, wo Wasser eh schon knapp ist, noch zuspitzen. Unter diesen Umständen erreichen zu wollen, dass bis 2030 jeder Mensch auf unserem Planeten Zugang zu sauberem Trinkwasser und zu Sanitäranlagen hat, wirkt da eher illusorisch. Die Zeit drängt. Ein Beispiel: Um den aktuellen Bedarf nach Wasseraufbereitungsanlagen zu decken, müsste der Ausbau 4-mal schneller vorangehen, als es heute der Fall ist. Ein vielversprechender Lösungsansatz: Partnerschaften und Zusammenarbeit im Bereich Wasser vermehren und verstärken. Thema des aktuellen Weltwasserberichts. Stark im Aufwind seien Wasserfonds zur Finanzierung des Erhalts oder der Rehabilitierung von Grundwasserspeichern, erklärt Richard Connor. Bei den Wasserfonds handelt es sich um Finanzierungssysteme, die die Nutzer flussabwärts versammeln, Städte, Betriebe, öffentlichen Dienst. Sie investieren gemeinsam in den Schutz des natürlichen Lebensraums und der Verwaltung der Agrarflächen flussaufwärts, zwecks einer Verbesserung der Wasserqualität und seiner besseren Verfügbarkeit. Doch immer noch mangele es vor allem in ärmeren Regionen an zuverlässigen Daten im Bereich Wasser, am Austausch von Informationen zwischen den unterschiedlichen Akteuren, moniert das Team vom Weltwasserbericht, und auch an Geld. Die Kosten, um dafür zu sorgen, dass bis 2030 jeder Mensch Zugang zu sauberem Wasser und Sanitäranlagen hat, werden auf 1.000 Milliarden Dollar geschätzt. Pro Jahr. Die Vereinten Nationen können und müssen mehr tun, um die Länder direkter zu unterstützen, über ihre Koordinierungsarbeit hinaus. Das ist ein zentraler Punkt bei den Diskussionen auf dem aktuellen Weltwassergipfel in New York.
Das war ein Beitrag von Susanne Krause über den Weltwasserbericht. Wasser ist frei, Wasser hält sich nicht an Grenzen, es fließt einfach über sie hinweg. Auch deshalb können sich die einzelnen Staaten nur schwer darauf einigen, wer was genau tun muss, damit es weiterfließt. Ausreichend, sauber und für alle. Das ist ein altes Problem bei der UN-Wasserkonferenz, die heute beginnt. Aber bevor wir im Geiste nur noch mal kurz die Welt retten und ihr Grundwasser, konzentrieren wir uns noch mal auf Deutschland. Auch bei uns sinken die Grundwasserspiegel, obwohl es doch mehr regnet als in Südeuropa. Was ist das Problem? Das habe ich vor der Sendung Peter Greve gefragt vom Climate Service Center Germany, kurz GERIX. Das ist eine Einrichtung, die zu den Helmholtz-Zentren gehört. Meine Frage war also, hilft uns der Regen hier nicht?
Das hilft natürlich schon. Die Grundwasserspiegel in Deutschland liegen ja auch im Vergleich zu Südeuropa deutlich höher, insbesondere zum Beispiel im norddeutschen Flachland, teilweise ja schon wenige Meter unterhalb der Erdoberfläche. Und eigentlich wären die Grundwasserspiegel auch in einem natürlichen Gleichgewicht zwischen Grundwasserabfluss und Grundwasserneubildung. Dennoch beobachten wir auch in den letzten 30 Jahren an vielen Messstellen in Deutschland ein Absinken dieser Grundwasserspiegel.
Woran liegt das? Regnet es zu wenig oder was ist der Grund?
Ja, auch. Es regnet auch zu wenig, insbesondere in den vergangenen trockenen Sommern mit ihrem großen flächendeckenden Niederschlagsdefizit. Das spielt natürlich eine große Rolle. Aber der Hauptgrund für das Absinken von Grundwasserspiegeln ist in der Regel einfach eine Übernutzung der verfügbaren Grundwasserressourcen durch den Menschen. Und während solcher Trockenperioden einfach deutlich mehr Wasser benötigt, zum einen natürlich im Privatbereich, um den Garten zu wässern zum Beispiel, aber insbesondere auch in der Industrie, zur Kühlung, zur Produktion und auch in der Landwirtschaft, zum Beispiel für die Beregnung von Feldern. Und im Zuge des Klimawandels gibt es dann auch in Deutschland Veränderungen des Wasserhaushalts. Deutschland liegt hier in diesem Übergangsbereich zwischen Nordeuropa, was wahrscheinlich feuchter wird, und Südeuropa, was wahrscheinlich noch trockener werden wird. Und was dann aber insbesondere für Deutschland von Bedeutung ist, sind Veränderungen, wie der Niederschlag auftritt. Also wahrscheinlich wird es in den Sommern zu deutlich längeren, trockenen Perioden kommen. Wenn es dann regnet, es wahrscheinlich stärker regnen wird und das meiste Wasser nicht dem Boden und dem Grundwasser zugeführt wird, sondern einfach oberflächlich abläuft. Und ganz unabhängig vom Niederschlag wird es auch einfach noch wärmer. Das führt zu einer höheren Verdunstung und dann auch zu einem schnelleren Austrocknen von Böden.
Das hört sich aber an, als könnten wir gar nicht so wahnsinnig viel dagegen tun. Sie haben zwar gesagt, Übernutzung, wir übernutzen das, Landwirtschaft, Industrie, auch jeder Einzelne von uns im Sommer. Aber wo ist denn da der größte Hebel?
Ja, der größte Hebel ist natürlich, wir könnten den Wasserverbrauch schon senken. Man muss da natürlich in Mitteleuropa, sag ich mal, erstmal ein Bewusstsein dafür schaffen, dass Wasser überhaupt eine endliche Ressource ist, auch bei uns in Mitteleuropa. Wasser ist auch ganz unabhängig von Klimaveränderungen ein knappes Gut und eine endliche Ressource, auch wenn man es sich anschaut, global betrachtet, in Bezug auf die wachsende Weltbevölkerung und den Nahrungsmittelbedarf und all den Bedarf, der mit der Wasserversorgung dementsprechend zusammenhängt, wenn man den auch noch betrachtet. Und es gibt natürlich verschiedene Lösungsansätze und Strategien, die man verfolgen könnte.
Aber erstmal sagen Sie, was uns wirklich von den Südeuropäern unterscheidet, ist, dass wir Deutsche insbesondere bislang immer dachten, wir sind doch eigentlich ein Land, in dem es regnet, in dem es feucht ist, der Boden sieht überhaupt nicht trocken aus. Das heißt, uns fehlt das Bewusstsein dafür, wie es da wirklich unter der Erde aussieht.
Genau, der Boden an sich, also die oberste Bodenschicht, wenn wir sagen, der sieht nicht trocken aus, das ist ja nur eine Komponente des Gesamtsystems Wasser, sag ich mal. Wir können es auch nicht nur am Boden sehen und an der obersten Bodenschicht, sondern was uns ja vielleicht noch mehr interessiert, ist das Wasser in der Wurzelzone. Also wie viel Wasser steht für die Pflanzen zur Verfügung? Und wenn die einfach unter Trockenstress leiden, können die Böden auch noch so trocken aussehen. Dann wissen wir auch so, dass es zu trocken ist. Also die Pflanzen sind ein guter Indikator. Und damit meine ich nicht nur einzelne Pflanzen oder vielleicht Feldpflanzen, Getreide oder was auch immer, sondern auch große zusammenhängende Ökosysteme, zum Beispiel ganze Wälder. Wenn diese flächendeckend unter Trockenheit und Trockenstress leiden, dann ist das ein ganz eindeutiges Signal für zu wenig Wasser im System.
Die Diagnose ist ziemlich eindeutig. Was könnten wir tun?
Es gibt viele Lösungsansätze und Strategien, die in der Regel darauf abzielen, das Wasserdargebot, also das zur Verfügung stehende Wasser, zu erhöhen oder auch den Wasserverbrauch zu senken. Und das kann natürlich ein Ausbau der Wasserinfrastruktur sein, neue Reservoire, Staudämme, um so die Versorgung zu sichern. Das kann auch eine Erhöhung der Effizienz der Wasserversorgung sein. Das mag in Deutschland kein so großes Problem sein, aber in vielen Regionen der Welt geht mehr als die Hälfte des Wassers auf dem Weg vom Versorger zum Verbraucher verloren. Das können natürlich Lösungen sein, aber dazu würde ich gerne sagen, nicht alles kann und sollte technisch gelöst werden. Wir müssen hier auch unbedingt über sogenannte naturbasierte Verfahren und Anpassungsstrategien nachdenken. Denn das wird ja oft vergessen und mag vielleicht banal klingen, aber die Natur an sich erbringt ja für uns schon allein eine gigantische Dienstleistung, indem sie uns das Wasser einfach so zur Verfügung stellt. In Seen, in Flüssen, durch Grundwasser, in Feuchtgebieten. Überall steht das Wasser durch die Natur uns einfach so zur Verfügung. Man spricht dann gern von Ökosystemleistung. Und so naturbasierte Verfahren zielen dann halt darauf ab, die Natur im Erbringen von eben diesen Ökosystemleistungen zu unterstützen. Das kann der Erhalt von Feuchtgebieten sein, die Renaturierung von Flussgebieten, Entsiegelung von Städten zum Beispiel, um die Grundwasserneubildung zu unterstützen. All das sichert unsere Versorgung mit Wasser, hat dann auch noch Effekte wie jetzt zum Beispiel Hochwasserschutz und ist dann auch noch ganz automatisch umweltfreundlich und nachhaltig, was man von so grauer Infrastruktur oft nicht behaupten kann. Also es würde oft auch schon einfach helfen, einfach einen konkreten Plan für Dürreperioden zu haben und diesen dann auch umzusetzen. Also wie wird das Wasser konkret verteilt, wenn es knapp wird?
Ich würde Ihren Fokus gerne ganz kurz noch auf Brandenburg richten, auf Tesla, weil da heute politisch darüber diskutiert wird, wie schädlich eigentlich so eine Industrieansiedlung wie Tesla ist in einer sehr trockenen Region. Und Tesla braucht sehr viel Wasser, unter anderem zum Kühlen. Haben Sie dazu eine Meinung?
Brandenburg ist natürlich eine der trockensten Regionen in ganz Deutschland. Einen großen Wasserverbraucher in eine der trockensten Regionen in Deutschland zu setzen, ist vielleicht auch in Anbetracht dessen, was wir in den nächsten Jahrzehnten erwarten können, keine unheimlich gute Idee.
Das sagt Peter Grewe vom Climate Service Center Germany. Vom Wasser kommen wir jetzt zum Gas. Wir beziehen ja kein Gas mehr aus Russland. Das denken viele. Naja, wir kriegen jetzt kein Gas mehr über Pipelines aus Russland. Dafür ist Russland jetzt für Europa der drittgrößte Lieferant von Flüssiggas. Das hat ein US-Think Tank jetzt nochmal genau rekonstruiert. Das Institute for Energy Economics and Financial Analysis. In dessen Bericht steht auch die ökologisch sehr interessante Einschätzung, dass rund die Hälfte der jetzt hastig hochgezogenen LNG-Infrastruktur bald komplett überflüssig ist. Volker Mrazek hat sich das nochmal genauer angesehen.
Seine Erdgasexporte nach Europa sind zwar eingebrochen, doch offenbar gibt es eine Hintertür, durch die Russland uns weiterhin mit Energie beliefert, und zwar in Form von Flüssigerdgas oder LNG. Seit Beginn des Ukraine-Krieges sind die Einfuhren aus Russland sogar gestiegen. 2022 beliefen sie sich auf rund 20 Milliarden Kubikmeter LNG, 12% mehr als im Vorkriegsjahr. Diese Zahlen stammen aus einer neuen Analyse des Instituts für Energiewirtschaft und Finanzanalyse in den USA. Die Denkfabrik hat auch eine Europaabteilung in London. Dort arbeitet die Energieanalystin Anna Maria Chaya Makarewitsch. LNG sollte unsere Versorgung eigentlich auf eine breitere Basis stellen. Deswegen installiert man die Terminals ja. Traurigerweise ist das aber nicht so. Europa importiert weiter flüssig Erdgas aus Russland. Es gibt kein Gesetz, das so etwas verbietet. In ihrer Analyse seien Daten aus verschiedenen Quellen eingeflossen, sagt die ausgebildete Ingenieurin. Frei zugängliche wie auch die kommerzieller Anbieter und Marktbeobachter. Hinzu kamen eigene Recherchen.
Wir haben eine starke Zunahme der Importe in Frankreich, Spanien und Belgien gesehen. Die Niederlande führten schon vorher große Mengen russisches Flüssigerdgas ein und behielten das bei. Es gab aber auch Länder, die nach Beginn des Ukraine-Krieges die Reißleine zogen, Großbritannien etwa. Dort war der letzte Import aus Russland im März letzten Jahres. Aus dem Bericht klingt aber auch eine generelle Kritik an der europäischen Energie- und Krisenpolitik. Infolge des Ukraine-Krieges gäbe es Pläne für insgesamt 14 zusätzliche LNG-Terminals. Das seien aber zu viele, sagt die Energieexpertin. Europa riskiere, Milliardensummen für Anlagen zu verschwenden, die am Ende gar nicht gebraucht werden.
Of course, we need energy. We need security of supply.
Natürlich brauchen wir Energie- und Versorgungssicherheit. Aber mit allen schon laufenden und geplanten Terminals erwarten wir eine LNG-Kapazität von über 400 Milliarden Kubikmetern. Nach den Bedarfsprognosen für 2030 werden wir aber höchstens die Hälfte dieser Menge benötigen. Und selbst wenn es doch etwas mehr sein sollte, wird es Terminals geben, die stillstehen. Und wer bezahlt das am Ende mit? Wir, durch höhere Rechnungen für Gas und Energie.
9 der 14 neuen Terminals sollen allein in Deutschland entstehen. 3 feste Anlagen an Land und 6 gecharterte Spezialschiffe. Auch überdimensioniert, urteilt der Ökonom Mats Marquardt vom New Climate Institute in Berlin, Mitautor einer Studie dazu.
Alle untersuchten Prognosen rechnen trotz ihrer unterschiedlichen Annahmen mit einer äußerst geringen Auslastung der neuen und geplanten Terminals. Wir zeigen in unserer Studie, dass auch gerade der Zubau von fest installierten Terminals vermieden werden kann und sollte.
LNG wird wieder in Erdgas umgewandelt und das ist ein fossiler Energieträger. Bei seiner Verbrennung entsteht das Treibhausgas CO2. Ein weiteres Problem, vor allem,
dass das LNG-Beschleunigungsgesetz den Betreibern der Terminals einen nahezu uneingeschränkten Betrieb bis Ende 2043 ermöglicht. Was natürlich keinesfalls mit dem Ziel der Klimaneutralität 2 Jahre später vereinbar wäre.
Und schließlich auch das Argument, die Terminals könnten ja später auf Wasserstoff umgerüstet werden, der für die Energiewende gebraucht wird, verfängt bei dem Berliner Forscher nicht.
Deutschland wird zwar langfristig auf Wasserstoffimporte angewiesen sein, wird dann aber Wasserstoff auch über beispielsweise Pipelines aus Norwegen und Spanien importieren können.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Man muss in Deutschland keine Wohngebäudeversicherung haben. Bisher nicht, sie ist nicht vorgeschrieben. Aber jeder, der eine Immobilie besitzt, sollte eine solche Police schon abgeschlossen haben. Das empfiehlt zumindest die Stiftung Warentest. Allerdings werden die auch gerade teurer. Der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger.
Preisaufschläge von rund 30% für eine Wohngebäudeversicherung sind derzeit keine Seltenheit, was mit den deutlich gestiegenen Baukosten zusammenhängt, denn die sind Grundlage für die Kalkulation der Versicherer. Bei einem Totalschaden muss schließlich der Neubau eines gleichwertigen Hauses bezahlt werden. Der Preis für eine Police hängt von Größe, Alter, Lage und Ausstattung der Immobilie ab. Warentester Michael Bruns hält die Absicherung für unverzichtbar.
Die Wohngebäudeversicherung ist zunächst mal die Grundlage, die schützt vor Feuer, vor Sturm- und Hagelschäden und vor Leitungswasserschäden. Und als viertes kommt diese Naturgefahrendeckung, vielfach auch Elementarschadendeckung genannt. Die kommt als viertes mit drauf. Man sollte alle 4 Bereiche abgesichert haben.
Knapp 200 Tarife von über 70 Anbietern wurden untersucht. Und die meisten Versicherer haben über die Jahre ihre Leistungen verbessert. So sind beispielsweise durch Blitzschlag verursachte Überspannungsschäden an elektrischen Einrichtungen in den neuen Tarifen ohne Aufpreis mitversichert. Ob ein Vertrag sämtliche notwendigen Leistungen abdeckt, sollten Kundinnen und Kunden ohnehin regelmäßig überprüfen. Wurde etwa eine Sauna oder ein Carport gebaut, steigt der Wert und das muss gemeldet werden, auch wenn das den Versicherungsbeitrag erhöht. Die Stiftung Warentest geht davon aus, dass viele ältere Verträge Deckungslücken haben. Bei den Bedingungen sollte der Anbieter beispielsweise im Grundschutz auf den Passus der groben Fahrlässigkeit verzichten, wenn etwa unbeaufsichtigte Kerzen einen Brand verursacht haben. Michael Bruns nennt weitere Beispiele.
Sinnvoll wären zum Beispiel Abbruch- und Aufräumkosten. Nach einem Brand bleiben oft noch Restmauern stehen. Das muss drin sein. Auch Transportkosten, wenn zum Beispiel Teile des Hauses noch zu retten sind, Türen oder Treppen oder so, die dann zwischengelagert werden müssen. Ganz wichtig, Bauauflagen. Wenn ein Haus vor 40 Jahren gebaut wurde, heute neu gebaut werden muss, dann muss es die neuesten Bauauflagen beachten. Und das kann den Bau sehr viel teurer machen, als das damals war. Das wäre sonst nicht mitversichert.
Die gute Nachricht, die Stiftung Warentest bewertete in ihrer Untersuchung mehr als 100 Tarife mit sehr gut. Meist sind es sogenannte Premium-Tarife. Auffällig sind aber enorme Preisunterschiede, so Versicherungsexperte Michael Bruns.
Einen günstigen Vertrag haben wir zum Beispiel für unser Modellhaus in Dresden schon für 233 Euro pro Jahr bekommen. Einen sehr guten Vertrag, der auch die Naturgefahrendeckung mit drin hat. Ein teurer Vertrag kann 4-mal so viel kosten. Als teuren Beispielfall haben wir Düsseldorf genommen. Da kostet derselbe Vertrag dann etwa 350 Euro. Aber auch da kann ein teurer Vertrag 4-mal mehr kosten.
Vergleichen lohnt also. Wer Deckungslücken im eigenen Vertrag feststellt, sollte zuerst beim bisherigen Anbieter nach einem Wechsel in einen anderen Tarif fragen. Zudem ist es sinnvoll, erst dann zu kündigen, wenn ein neuer Vertrag unter Dach und Fach ist. Denn die Versicherer müssen einen Antrag nicht annehmen. Und Erfahrungen zeigen, dass sie besonders bei der Absicherung von Altbauten zurückhaltend sind.
Soweit unser Verbrauchertipp zur Wohngebäudeversicherung. Mit wirtschaftlichen Themen geht's gleich auch weiter. Die Wirtschaft und der Krieg. Was macht er eigentlich mit unseren Unternehmen? Der Frage geht Dirk Müller gleich nach in den Informationen am Mittag. Das hier war Umwelt und Verbraucher. Ich sag Ihnen danke im Namen des gesamten Teams, dass Sie mit dabei waren. Mein Name ist Sandra Pfister. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.